Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Serena hat heute Morgen gepredigt. Und ich habe also die Grundgedanken, die Grundpunkte genommen. Wir hatten uns schon am Telefon darüber ausgetauscht. Die Grundpunkte genommen und habe heute Morgen darüber in Michelstadt gesprochen. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Habe dann im Nachhinein gedacht, es gibt eine gute Vorlage für das Nächste, was ich euch sagen möchte. Eine sehr gute Vorlage. Und wir steuern ja ganz stark auf Pfingsten zu. Nächstes Wochenende ist Pfingsten. Und Pfingsten erinnert uns ja daran, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ja. Oder Petrus hat in seiner Predigt gesagt, wer kann den Heiligen Geist empfangen? Er sagt, tut Buße, also Metanoiate, ändert euren Sinn, bringt euer Denken auf die Wege Gottes, auf den Denksinn Gottes. Und dann lasst euch taufen und dann könnt ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Euch gilt diese Verheißung, euren Kindern und alle, die noch in der Ferne sind, denen gilt alle diese Verheißung. Pfingsten erinnert uns also daran, dass der Heilige Geist kam. Dieser Heilige Geist hat natürlich enorme, starke Veränderungen im Menschenleben bewirkt. Schon im Alten Testament, da heißt es, dass der Heilige Geist auf Saul kam. Und dann heißt es, als der Heilige Geist auf Saul kam, dann wurde er in einen anderen Mann verwandelt. Die Leute haben gesagt, wow, dieser Saul, das ist so stark. Und der hat nonstop, stundenlang hat er prophezeit, als der Geist auf ihn kam. Und die Leute sagten, ist er jetzt auch unter die Propheten gegangen? Was ist mit dem Saul los? So, und dieser Saul, der hat so einen richtigen Startschuss bekommen nach vorne in ein verwandeltes Leben. Und er war spontan, hatte eine totale Veränderung seines Lebens gehabt. Aber er blieb nicht dabei, er hielt es nicht fest. Kurze Zeit darauf fiel er total wieder vom Glauben ab, weil er das, was Gott ihm geschenkt hatte, nicht festhielt, es nicht pflegte. Und wenn wir das nicht festhalten, verlieren wir die Dinge wieder. Und so, er hat es alles wieder verloren und starb als ein todunglücklicher Mensch, der sogar am Schluss nicht mehr Gott fragte, am Schluss seines Lebens, sondern zu Wahrsagern ging und dort sich Rat holte. Also das ist, muss man einfach schauen. Aber hatte Saul ein echtes Erlebnis mit Gott? Ja, denn alle bezeugten es, dieser Mann ist verändert worden. Aber er hat das nicht aufrechterhalten. Wir müssen das, was Gott uns geschenkt hat, aufrechterhalten, sonst verlieren wir diese Dinge. Petrus, der war vor der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er hat dreimal geleugnet, diesen Jesus kenne ich nicht. Beim letzten Mal hat er sogar gesagt, verflucht will ich sein, ich kenne diesen Jesus nicht. So, und als der Heilige Geist über ihn kam, als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, hat sich sein Leben total verändert. Aus einem, der sich in verschlossenen Räumen versteckte und dort betete, damit ihm bloß nichts passiert, dieser Petrus, als der Heilige Geist auf ihn kam, wurde so verändert, dass er sagt, ihr müsst mich schon töten, aber ich werde nicht mehr aufhören, von Jesus reden. Der einzige Weg, mich mundtot zu machen, dass ich nicht mehr von Christus rede, ist, bringt mich um. Sonst werde ich weiterreden. So, und das ist, der Heilige Geist bewirkt Veränderung. Das Gute beim Petrus ist, er blieb dabei. Paulus, er blieb dabei. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und jetzt ist mir, in Zukunft ist mir der Siegeskranz bereitgestellt. Der Heilige Geist, ich hatte mich dann mit Serena und Serena mit mir, wir zusammen uns unterhalten gestern über den Heiligen Geist, über seine Schwerpunktaufgaben allgemein. Also der Heilige Geist ist ja erstmal ganz klar real eine Person. Übrigens, er ist hier, du siehst ihn nicht, aber er ist hier vorne mit mir zusammen. Wir laufen hier. Er ist hier. Die ganze Zeit ist er hier. Er ist hier. Er hat einen Körper, den wir nicht sehen. Paulus sagt, wir, die wir uns mit unseren natürlichen Augen wahrnehmen, Paulus sagt, wir haben irdische Körper. Die bleiben auch nicht ewig. Die werden mal irgendwann verwesen oder bei der Entrückung verwandelt werden. Aber er sagt, die Wesen, die in der anderen Welt leben, die haben himmlische Körper. Die nehmen wir mit unseren natürlichen Augen nicht wahr, es sei denn, eines dieser Wesen, sei es Engel, sei es Jesus oder wie auch immer, sie manifestieren sich, sie zeigen sich. Aber sie haben richtige Körper. Die Bibel zeigt uns, dass der Heilige Geist zum Beispiel traurig sein kann. Es heißt, wir können durch unser Verhalten im Alter, können wir ihn beleidigen. Wir können ihn betrüben. Man kann nur eine Person beleidigen. Ein Glas Wasser kannst du nicht beleidigen. Manche Leute musst du denken, das Heilige Geist, das ist so wie Wasser und so weiter. Wasser kannst du nicht beleidigen, das kannst du trinken und dann irgendwo schwitzt du es wieder aus. So, der Heilige Geist ist also eine Person. Gott selber ist eine Person. Sie haben, wenn du in die Bibel schaust, dann stellst du fest, sie haben einen Körper, der nicht von dieser Welt ist. Sie haben eine Seele. Gott selber sagt, er hat eine Seele. Und sie sind Geistwesen. Gott Vater ist ein Geist, der Heilige Geist ist Geist, Jesus ist ein Geist. Wenn jemand Jesus in sein Leben aufnimmt, dann kommt Jesus in sein Leben und dann sagt die Bibel, dann haben wir den Geist Christi. Und wer Christi Geist nicht hat, gehört nicht zu ihm. Dadurch, dass wir Jesus aufnehmen, haben wir ihn in unserem Leben. Also der Heilige Geist, er lehrt, er tröstet, er führt. Wir hatten das zum Beispiel bei der Ältesteneinsetzung hier, dass der Heilige Geist sagt, sondert mir diese Leute aus zu Ältesten und setzt sie ein. Oder sagt dann, und Paulus sagt, wir, die Ältesten, die wir eingesetzt haben, die der Heilige Geist ausgesucht hat. Und der Heilige Geist hat gesagt, diese Person setzt ein. Es ist immer der Heilige Geist, der im Hintergrund unsichtbar in Aktion tritt. Er wird aber sichtbar, erkennbar durch das, was wir tun, wenn wir zum Beispiel für Kranke beten und diese Kranken werden dann gesund, dann ist das eine Manifestation des Heiligen Geistes, der diese Person zum Beispiel gesund macht. Wir sehen an den Auswirkungen, diese Person wurde jetzt von Gott berührt. Denn ich kann dich berühren den ganzen Tag und dann hast du nur Fettfinger an dir gehabt. Ja, nicht mehr. Aber der Heilige Geist, wenn er dich berührt, dann passiert etwas. Und dieser Heilige Geist ist hier. Er ist hier anwesend, er ist hier präsent. Und das musst du wissen, dieser Heilige Geist, er ist auch hier und er beobachtet uns. Auch heute Abend, ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich übertrage jetzt mich selber und alles, was ich habe, auch das Konzept, alles, was da ist, ich übertrage jetzt alles an dich. Und jetzt erlaube ich dir, dass du, und ich will auch, dass du übernimmst und dass du mich leitest. Das geschieht zum Beispiel, man könnte jetzt zum Beispiel sein Konzept abarbeiten und es vortragen und wir sagen, wow, gut, gut gewesen und wie auch immer. Aber der Heilige Geist zum Beispiel spricht, bring mal das rein. Oder er sagt, sprich mal zu der Person das und das. Oder sag dieser Person diese Worte. So, das heißt, ich bin jederzeit bereit, ich bin jederzeit online, dass der Heilige Geist reden kann. Dass der Heilige Geist immer auch unterbrechen kann. Er kann mich jederzeit unterbrechen. Er könnte auch sagen, pack es zusammen, steckst die Tasche und geh nach Hause, dann muss ich nach Hause gehen. Aber das sagt er nicht, weil dann wäre das nicht so gut heute Abend. Gut, so, also dieser Heilige Geist ist eine Person. Er ist ganz real hier. Er wird immer hier sein und das müssen wir ganz einfach wissen. Jesus hat seinen Jüngern etwas gesagt in Johannes 16. Und zwar lese ich gleich Johannes 16, die Verse 7 bis 11. Diese Aussage ist in einem Kontext von anderen Erklärungen und Aussagen Jesu. Er sagte zum Beispiel, dass er jetzt am Kreuz sterben wird. Dann sagte er, dass er auferweckt werden wird von den Toten, dass er zu seinem Vater in den Himmel zurückkehren wird und dann wird er den Heiligen Geist senden. Und dann sagt er, was dieser Heilige Geist machen wird. Johannes 16, 7, 11 aus der Elberfelder. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, sagt Jesus. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich lese noch mal aus dem Konkordanten Neuen Testament. Selben Abschnitt. Doch ich sage euch, die Wahl Konkordantes Neues Testament ist noch etwas genauer in der Übersetzung als die Elberfelder. Wir haben also eine Bücherstube, bei uns haben wir das Konkordante Neue Testament. Vom Alten Testament gibt es 1. Mose, 2. Mose, Psalmen, Jesaja und Daniel. Und das ist noch genauer vom hebräischen Grundtext direkt wiedergegeben ins Deutsche. Für die sagen, ich will mal noch genauer gucken, was da so steht. Ich sage euch also die Wahrheit, es ist euch förderlich, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Zusprecher nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Wenn er kommt, wird er die Welt überführen betreffs der Sünde, der Gerechtigkeit und des Gerichts. Und zwar betreffs der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Betreffs der Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich jetzt nicht mehr seht. Und betreffs des Gerichts, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also, Jesus sagt, wenn der Heilige Geist von dieser Erde geht, dass es uns von Nutzen ist. Wir haben einen Gewinn davon. Als Jesus auferstand von den Toten, dann erschien er ja zum Beispiel den Emmaus-Jüngern. Er konnte sichtbar sein, unsichtbar sein. Er ist mit den Emmaus-Jüngern zusammen. Und als er dort mit ihnen sitzt, sie hatten ihn zum Abendessen eingeladen. Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Sie haben gesagt, das war irgend so ein Wanderer unterwegs, der ihnen so viel Tolles aus der Bibel erzählt hat. Und als Jesus das Brot bricht, um es das Abendessen freizugeben, da erkannten sie, das ist ja Jesus. Und in dem Moment verschwand er vor ihren Augen. Dann ist er wieder woanders welchen erschienen. Er ist zum Beispiel den Jüngern, die sich in einem Raum versteckt haben, weil sie Angst hatten, sie würden umgebracht werden. Dann erschien er dort zum Beispiel. Also Jesus, wenn er sich manifestierte, oder sagen wir mal anders, wenn Jesus jetzt sich hier manifestieren würde, dann wäre er körperlich hier anwesend, auch mit diesem nicht mehr verweslichen Körper. Aber er könnte dann nicht gleichzeitig in Amerika oder sonst wo sein. Oder bei den Baptisten oder so, dann wäre er jetzt hier. So, aber Jesus sagt, ich gehe zum Vater und der Heilige Geist, der wird zu euch kommen, das nützt euch, weil dieser Heilige Geist, er wird nicht sich körperlich manifestieren, sondern unsichtbar in eurer Mitte sein und unsichtbar wird dieser Heilige Geist zu euch reden und das versetzt ihn in die Situation, dass er allgegenwärtig ist. Jesus, wenn er sich nicht manifestiert, ist auch allgegenwärtig. Gott Vater kann sich auch so offenbaren und manifestieren, aber er ist auch allgegenwärtig. Das können du und ich nicht allgegenwärtig sein. Du kannst es probieren, bei mir hat es bisher nicht funktioniert. Also der Heilige Geist wird hier dann auch als Beistand bezeichnet und Jesus sagt, es ist euch ein Gewinn, es ist euch von Nutzen, wenn dieser Heilige Geist kommt. Und deshalb, ich gehe zum Vater und der Heilige Geist wird dann diese Aufgabe übernehmen. Das Wort Beistand ist Parakletos. Das griechische Wort ist para, zusammengesetzt Parakletos. Para, neben Kletos, der an die Seite gerufene. Einer, der uns an die Seite gestellt ist, um im Alltag bei uns zu sein, im Alltag uns zu helfen. Oder auch, wenn jemand in Traurigkeit ist, dann ist dieser präsente, alle Zeit bei dir und mir anwesende Heilige Geist da und sagt, ich will dich gerne trösten. Darf ich dich trösten? Weil deshalb wird er auch manchmal der Tröster genannt. So, er wird der Lehrer genannt. Und er erteilt Aufträge, zum Beispiel dem Philippus. Ein Engel kommt und sagt dem Philippus, geh auf die Straße, die nach Gaza führt. Und dieser Philippus marschiert hin. Als Philippus an dieser Straße in Gaza ist, dann sieht er, da ist dieser Eunuch aus Äthiopien. Und er hört, wie er die Rolle in Jesaja liest. Und der Heilige Geist sprach zu Philippus, geh zu diesem Wagen, geh zu diesem Mann. Und Philippus geht hin und erklärt ihm dann das Evangelium. Dieser Mann nimmt das an, sie sind wahrscheinlich ein paar Stunden auf dem Wagen unterwegs gewesen. Du sagst, oh weia, hoffentlich schickt der Heilige Geist mich nicht so hin, ich muss ja alles wieder zurücklaufen. Da sind wir schon wieder bei dem Punkt, wollen wir dem Heiligen Geist wirklich folgen oder nicht? Aber der Heilige Geist hat manches Mal auch andere Methoden. Der Philippus hat dem das Evangelium erklärt, der Mann hat sich bekehrt, der Mann ließ sich taufen und als der Mann aus dem Wasser hochkommt, die Augen aufmacht, ist Philippus verschwunden und das heißt, der Heilige Geist hat ihn woanders hingejumpt. Ne? Ich kenne das früher von Enterprise, Scotty Beamen. Ne? So, auf einmal, schwupp, war er woanders. So. Der Heilige Geist kann all diese Dinge tun. Der Heilige Geist kann dich einfach auch durch die Luft irgendwo hin transportieren. Das ist für ihn nicht schwer und du wirst dabei auch nicht schwindelig werden. Der Heilige Geist also ist dieser Parakletos, der mit uns im Alltag an unserer Seite ist. Jetzt ist er aber nicht da, so wie unser Hündchen, das wir Gassi führen und sagen, schön, dass du dabei mir bist, Heiliger Geist. Übrigens, ich wollte noch sagen, für die Sache habe ich keinen Bock, könntest du mal übernehmen. Also es steht nicht, dass er unser Diener ist, der unsere Jobs jetzt erledigt. Also der Heilige Geist ist eine Person, er möchte mit uns im Alltag zusammenarbeiten. Und das sind drei Schwerpunkte oder drei Hauptpunkte, die Jesus sagt, die er vor allem in dieser Welt tun wird. Wir hatten es bereits gelesen, der Heilige Geist wird uns von drei Dingen oder die Welt von drei Dingen überführen. Von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. So, das Wort überführen bedeutet, Luther übersetzt da fälschlicherweise, aber das ist so ein bisschen auch der Luther-Stil immer gewesen, Luther sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt strafen. Ja, so stand es in den alten Luthern übersetzt. Dann wird er die Welt strafen wegen der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also Keule raus. Ne? Aber im griechischen Grundtext steht überführen. Und das griechische Wort überführen heißt elencho und bedeutet überzeugen durch die Überführung, zum Beispiel eines Straftäters. Es bedeutet überführen, es an den Tag bringen oder nachweisen, klar machen, jemand klar machen, guck, das ist die Wahrheit. Das ist, was der Heilige Geist tut. Menschen, die an etwas nicht glauben, die etwas nicht erkannt haben, die etwas nicht gesehen haben oder nicht sehen, dass der Heilige Geist sagt, ich würde dich gerne überzeugen, dass das richtig ist. Ich würde dich gerne überzeugen, dass das der Weg ist. Jetzt aber kann dieser Heilige Geist diese Überzeugungsarbeit natürlich nicht machen, wenn wir nicht Worte sprechen. So, komme ich gleich noch drauf. Wen wird er überführen? Da heißt es die Welt, Kosmos. Kosmos ist Ordnung, Weltordnung, bedeutet unser ganzes Weltsystem, in dem wir leben. Oft auch negativer Vorstellung einer gottfeindlichen, gottablehnenden Menschheit. Aber dieser Kosmos, diese Weltordnung, die zu dem Herrschaftsbereich Satans gehört. Jesus nennt ihn den Fürst dieser Welt, Paulus nennt ihn zum Beispiel auch den Gott dieser Welt. Also Satan ist der Herrscher in dieser Welt. Wir werden später noch sehen, er ist ein besiegter Herrscher, aber trotzdem ist er der Herrscher. Adam und Eva haben ihm damals rechtmäßig die Erde übertragen und überhaupt diesen ganzen Kosmos, diese Weltordnung an ihn übertragen im Garten Eden. Dieser Heilige Geist überführt also die Welt zunächst von einer Sünde, nämlich der Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Das Wort Sünde bedeutet Hamartia. Es gibt noch ein anderes Wort für Sünde und Verfehlung, das ist Paraptoma, wo man sich arg selbst auch verletzt, aber Hamartia, das Wort Hamartia ist Sünde, also wenn wir allgemein Sünde in unserer Bibel haben, steht Hamartia. Und Hamartia bedeutet Zielverfehlung. Ich hatte das schon mal in einem anderen Zusammenhang erklärt, dieses Wort Sünde, Hamartia, kommt aus dem griechischen Sport. Und zwar früher bei Wettkämpfen im alten Griechenland, zum Beispiel die Speerwerfer, da war ein Speerwerfer, der hat den Speer genommen und dann hat er auf das Ziel ihn geworfen und ist am Ziel vorbeigeschossen, dann hieß es, er hat gesündigt. Ja, das war, er hat das Ziel verfehlt. Also das Wort bedeutet einfach Zielverfehlung. Dieses Wort Sünde, wenn wir in die Bibel reinschauen, wird das mehrfach gebraucht. Zum einen, dass Menschen sich manchmal die beste Mühe geben, das Beste zu tun und trotzdem alles daneben geht. Das Ziel verfehlen. Und dann gibt es auch Zielverfehlung. Ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt tue, das ist absolut schlecht, das ist verkehrt, das ist nicht in Ordnung und ich tue es trotzdem, dann verfehle ich auch das Ziel, aber bewusst mit einer bösen Absicht. Aber immerhin, dieses Wort Hamartia ist immer Zielverfehlung. Man verfehlt das Ziel, das Gott eigentlich gedacht hat mit uns. So, wenn wir also das anschauen, also das, ich sagte, das Wort Hamartia ist Zielverfehlung schlechthin, wenn wir nicht an Jesus glauben. Wir müssen in diesem Zusammenhang wissen, dass wir als Menschen und das ganze Universum, nicht nur unser Kosmos, das ganze Universum ist durch Jesus geschaffen. Der Kolosserbrief sagt, alles wurde durch ihn gemacht. Also Gott hatte die Idee, den Gedanken und sein Sohn hat es gemacht. Sprüche 8 zeigt uns auch, dass er bei der Schöpfung anwesend war, obwohl da in Sprüche 8 es nicht ganz deutlich hervorkommt. Da könnte es Gott sein, könnte es auch Jesus sein. Und da heißt es zum Beispiel in manchen Übersetzungen, damals bei der Grundlegung der Welt, da war ich, die Elberfelder, glaube ich, sagt Werkmeister bei ihm. Die Anmerkung sagt, eigentlich heißt es Liebling. Und das heißt, da wird von Jesus gesagt, er war der Liebling an der Seite des Vaters. Gott nennt seinen Sohn übrigens immer Liebling. Auch als Jesus im Jordan getauft wird, da heißt es, das ist mein geliebter Sohn. Da steht nicht einfach nur geliebter Sohn, da steht, das ist mein Sohn, mein Liebling. Hört auf ihn. Das ist mein Liebling. Also Gott nennt seinen Sohn immer Liebling, Schatz. Er ist ihm das total wertvoll. Und wir sind auch nicht nur geliebte Kinder Gottes, sondern die Bibel sagt, wir sind seine Lieblinge. Also Gott nennt uns nicht nur geliebte Kinder, naja, das ist halt mein geliebtes Kind. Nein, Gott sagt, hey, du bist einfach mein Liebling. Ihr seid meine Lieblinge. Ihr als geliebte Kinder Gottes, du natürlich auch. Okay, also ihr anderen, das habe ich jetzt verteilt, da gab es jetzt nichts mehr. Okay, ihr seid Lieblinge. Wir sind die Lieblinge Gottes. Gott nennt uns Liebling. So nannte er auch seinen Sohn Liebling. Und dieser Jesus, es heißt im Kolosser 1, Vers 16, alles ist durch ihn, alles ist zu ihm hin geschaffen. Und das heißt, weiter, und alles besteht nur in ihm. Also wenn Jesus nicht da wäre, würde sich das Universum auflösen. Die ganze Schöpfung ist so angelegt, so geschaffen, dass sie nur existieren kann, weil Jesus existiert. So, sie ist so programmiert. Die ganze Schöpfung ist so geschaffen, so programmiert, es geht nicht anders, sie ist programmiert, dass sie nur durch Jesus besteht. So, und du und ich, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Wir sind zu dieser Gemeinschaft geschaffen. Wir sind einzig zu dem Zweck geschaffen, damit wir, also Gott hat gesagt, mit euch gründe ich meine Familie. Wir sind die Familie Gottes. So, und du sagst, ja, mich hat ja keiner gefragt. Naja, ich meine, als meine Kinder gezeugt wurden, meine Töchter gezeugt wurden, konnte man sie nicht fragen, sie war ja noch nicht da. Aber jetzt sind sie ganz froh, dass sie leben. Ja, aber Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft, zu einer Beziehung mit ihm. Und jetzt sagt die Schrift hier, also alles besteht durch ihn und ist geschaffen zu ihm hin. Und das heißt, ein Leben ohne ihn zu führen, ist völlig sinnlos. Dadurch leben wir total am Ziel, also an ihm vorbei. Oder anders gesagt, es ist Sünde, Zielverfehlung, ohne Jesus zu leben. Und das ist es, was der Heilige Geist, wovon der Heilige Geist überführen will. Jesus sagt, dieser Heilige Geist, er wird bei euch sein, die ganze Zeit, jede Sekunde eures Lebens. Und er würde gerne mit euch zusammenarbeiten und Leute davon überzeugen, dass sie Jesus brauchen und dass sie ihr Leben vergeblich leben, das Ziel verfehlen, wenn sie diesen Jesus nicht in ihrem Leben haben. So, jetzt kann der Heilige Geist allerdings nur überführen, wenn wir es den Leuten sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Wenn wir ihnen sagen, deine Bestimmung in dieser Welt ist Jesus. Das heißt, weil der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, wie sollen sie glauben, wenn es ihnen keiner sagt? Weil der Glaube kommt aus der Verkündigung. Das heißt, wir müssen unseren Mitmenschen, unseren Kollegen, Freunden, wen auch immer, Familienangehörigen, wir müssen ihnen sagen, du, Jesus, ist der einzige Weg für dich und du bist geschaffen, mit Gott zu leben und du wirst das Ziel in deinem Leben und die Erfüllung in deinem Leben nur wirklich dann erleben, wenn du diesen Jesus hast. Und dass der Heilige Geist wird überführen und sagt, wenn ihr predigt, wenn ihr die Wahrheit so klar sagt, dann werde ich eure Worte nehmen und die Menschen davon überzeugen, dass sie das Ziel verfehlen, oder von der Sünde, der Zielverfehlung, ich werde sie überführen, all das, was in deinem Leben schief geht und daneben geht, geht deshalb so fürchterlich schief, weil Jesus nicht in deinem Leben ist. Deshalb geht das schief. Der Heilige Geist wird das davon überzeugen. Das ist einer seiner Hauptjobs, Menschen klarzumachen, ohne Jesus läuft nichts. Ohne Jesus geht nichts. Ohne Jesus bist du hoffnungslos auf dem Irrweg, auf dem Holzweg. Ohne Jesus wirst du niemals das Ziel erreichen. Deshalb müssen wir auch diesen Jesus predigen. Aber da ist ja unsere Gesellschaft wieder ganz super toll. Diese ganzen Homosexuell-Liga, die wir da haben und die Linken und so weiter, die da rumprotestieren. Ich meine, sie krawallen laut durch die Wellen, wenn wir sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, zum Vater. Voll intolerant seid ihr. Aber ich meine, wenn du mal anschaust, was sie alles da treiben oder auch wie sie die Lebensrechtsmärsche und so weiter, wie sie boykottieren und Schwierigkeiten bereiten. Neulich war irgendeine Veranstaltung, da haben sie sogar mit Steinen zu den Rednern geworfen, sich eingeschlichen in das Gebäude und haben mit Steinen zu den Rednern geworfen. Ja, und das geht irgendwie alles. Oder wenn du denkst, wenn sie dann gegen die Lebensrechtler protestieren, dann haben sie ihre Transparente und Plakate, da steht schon drauf, hätte Maria abgetrieben, wäre die uns erspart geblieben und so weiter. Das sind so die Sprüche, mit denen sie agieren. Also wenn so Leute zu mir kommen und sie bezeichnen sich als tolerant, dann bist du mitten im Thema. Okay? Das sollte man sich mit mir nicht anlegen, denn dann sind wir beim Thema. Auch beim Thema Toleranz. Okay? Also auf jeden Fall, dieser Heilige Geist wird klar machen, Jesus ist dieser einzige Weg. Du bist geschaffen mit ihm. Ohne ihn verfehlst doch das Ziel. Du wirst, ohne Jesus werden wir nicht in der ewigen Herrlichkeit einmal bei Gott sein. Das Hauptziel auch, was wir haben, neben all dem, wo Gott uns Step by Step durch dieses Leben begleitet und führt, aber wir werden einmal bei ihm sein. Ewig leben werden alle Menschen. Die Frage ist nur, in der Gottesferne oder werden sie leben in der Gemeinschaft mit Gott, wozu jeder Mensch berufen ist. Jeder Mensch ist dazu berufen. So, dieser Heilige Geist wird also davon überzeugen. Nachdem also dann der Heilige Geist Menschen davon überzeugt hat, dass sie diesen Jesus brauchen und dass sie ohne diesen Jesus das Ziel verfehlen, beginnt sein zweiter Job, sein Hauptjob. Jesus sagt, er wird die Welt und auch die, die jetzt zum Glauben gekommen sind, überzeugen von der Gerechtigkeit. Jesus sagt, von der Gerechtigkeit, weil ich gehe jetzt zum Vater und ihr seht mich nicht mehr. Deshalb wird der Heilige Geist diese Aufgabe übernehmen und euch die Gerechtigkeit erklären. Wir haben die Schriften, das Wort Gottes, und der Heilige Geist wird uns klar machen, du bist allein gerechtfertigt durch den Glauben Jesu, allein gerechtfertigt durch Gnade. Nicht durch irgendeine Leistung. So, oft kommen Leute zu mir und sagen, weißt du, Herbert, ich bin schon ganz verzweifelt und ich verstehe auch nicht, warum tut Gott nicht. Ich gebe mir so Mühe, ein guter Christ zu sein. Ich sage, das ist eben dein Problem. Wenn du das aufhören würdest, ging es dir besser. Hör endlich auf, ein besserer Christ zu werden. Weil wenn wir uns selbst verbessern könnten, bräuchten wir keinen Jesus. Dann müsste er auch nicht gekommen sein. Dann hätte er uns eine Anleitung vom Himmel runtermailen können und sagen, so veränderst du dein Leben, so verbesserst du dich. Nein, die Bibel spricht, wenn wir zu Jesus kommen, spricht sie von Verwandlung. Jesus in uns, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieser Jesus, der in uns ist, er sagt, ich habe in euch das gute Werk begonnen. Wir sind von neuem geboren. Er hat in uns das Werk begonnen und er sagt, ich führe es jetzt auch zu Ende. Ich begleite dich. Die Bibel spricht von Metamorphose. Ich verwandle dich und verwandle dich und verwandle dich. Selbst Römer 12, 2, das suggeriert uns ja erstmal fast so, dass es da heißt, werdet erneuert in eurem Denken. Ja? Selbst da steht geschrieben, erlebt eine Metamorphose in eurem Denken. Lass zu, dass dein Denken verändert wird. Jesus möchte dein Denken verwandeln. Oder Hebräerbrief sagt, dies ist der neue Bund, den ich mit euch mache. Im Alten Testament mussten sie Gesetze einhalten, Vorschriften einhalten. Aber das Alte Testament verheißt schon, dass es einmal eine neue Zeit geben wird, einen neuen Bund geben wird. Und dann ist dieser alte Bund, der mit Israel da geschlossen wurde, hinfällig. Und dann sagt der Hebräerbrief, und in diesem neuen Bund ist es so, ich werde meine Worte, meine Gesetze in eure Herzen schreiben und in eure Gedanken legen. Und ich werde machen, dass ihr darin lauft. Ich werde in euch einen Veränderungsprozess beginnen und starten, sodass ihr darin lauft. Und immer, wenn wir merken im Alltag, Mensch, da kriege ich was nicht gebacken oder da tue ich mir immer wieder selber Knüppel zwischen die Beine und fall auf meine Nase, dann kannst du sagen, Jesus, diesen Punkt habe ich nicht im Griff. Aber du hast gesagt, du hast in mir ein gutes Werk begonnen. Ich möchte, dass du diesen Punkt in meinem Leben verwandelst. Und dann tut er das. Er wird das aber nur tun, wenn ich ihm die Erlaubnis dazu gebe. Er ist natürlich allmächtig. Er könnte herkommen, er könnte uns am Schlawittchen packen und sagt so, halt die Klappe, jetzt verändere ich dich. Nein, ich will aber nicht. Halt die Klappe, du wirst jetzt Veränderung erfahren. Ich will aber nicht. Doch, halt die Klappe, ich verändere dich. So funktioniert das nicht. Ne? Ich will aber nicht. Nein, ich will nicht. Das ist so, wie die kleinen Kinder meinen. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, er sagt, du, ich mache dir ein Angebot. Ich bringe dich auf richtigen Kurs, auf das richtige Ziel zu. Dann will ich in dir wohnen und dann verwandle ich dich. Ich mache aus dir einen Menschen nach meinem Herzen. Und wenn du Zornausbrüche hast, ich meine, ihr kennt sowas nicht, aber da gibt es solche Leute auch in Deutschland, die haben sowas manchmal. So Zorn- oder Wutausbrüche und du sagst, das kriege ich nicht im Griff. Und was sagt die Bibel? Leg das ab. Ja? Sie sagt, leg es ab. Wie leg ich es ab? Jesus, mit meinem Ärger, mit meiner Wut, das habe ich irgendwie nicht unter Kontrolle und ich möchte gerne, dass du mich hier verwandelst. Und dann sind wir, Galater 5 ist das, ablegen. Dann sagt aber auch weiter, dass die Frucht des Geistes dann in uns hervorkommt und statt diesem Zorn oder dergleichen kommt Sanftmut in unser Leben. Aber du kannst Sanftmut nicht in dich einpflanzen. Der Herr kommt und du sagst, ich will diesen Lebensstil nicht, der eigentlich zerstörerisch ist für mich, verletzend für mich auch und für andere. Ich will das nicht. Herr, ich möchte, dass du mich verwandelst. Und dann verwandelt er dich. Es geht immer auf freiwilligen Basis. Er geht nie her und sagt, das will ich jetzt, dass du so tust. So. Sagt er, Gott ist sowieso so anders. Ich denke immer dabei auch an die 10 Gebote. Ja. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Ja, steht ja so nicht drin. Während meines Theologiestudiums, da habe ich so einen dicken Wälzer von so einem evangelischen Pfarrer mal gelesen. Und der sagte, die 10 Gebote sind nicht richtig übersetzt. Es steht im Grundtext, du wirst. ich bin der Herr dein Gott, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr dein Gott, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht falsch Zeugnis reden, du wirst nicht lügen und so weiter, du wirst das nicht tun. Und da habe ich gedacht, naja, da hatte ich, der Pfarrer hat sich jetzt wieder was Schönes ausgedacht, ein ganz super Weg. Ich bin dann zu unserem Rabbi gegangen, unserem Hebräisch-Experten, unserem Hebräisch-Lehrer und Experten. Und ich sage, Bruder Lukas, sag ich, kannst du das mal angucken, was der hier schreibt? Der schreibt die 10 Gebote, da steht überall, du wirst. Ja, sagt er, der hat recht, sagt er, da steht auch, du wirst. Nirgends in der Bibel steht, du sollst. Du wirst. Ich bin der Herr, dein Gott, und du wirst keine anderen Götter haben. Du wirst, dann wird der Herr dein Gott sein. Wenn ich andere Götter habe, mache ich dadurch klar, der Herr ist nicht mein Gott. Also wenn er mein Gott ist, so, du wirst nicht, oder ich bin heilig, steht im Neuen Testament bei uns, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Wörtlich heißt es, ich bin heilig, auch ihr werdet heilig sein. Ja. Oder es steht, wo ich bin, soll mein Jünger sein. Du musst sein, wo Jesus ist. Da steht auch, wo ich bin, wird mein Jünger sein. Wenn ich nicht da hingehe, wo Jesus hingeht, mache ich dadurch automatisch klar, ich bin kein Jünger. Denn ein Jünger ist immer da, wo sein Herr ist. Und Jesus sagt, du wirst da sein. Und er sagt, ich heilige mich ja auch selbst für sie, damit sie geheiligt sind in Wahrheit. Ich heilige mich für euch, sagt er. Und die er berufen, Römer 8, die er gerettet und berufen und so weiter, die hat er auch heilig gemacht, steht er. Du und ich, wir sind schon heilige Leute. Deshalb schreibt ja der Apostel auch, ihr Heiligen und Geliebten. Wir sind Heilige, nach der Bibel Heilige und Geliebte. Wir sind Heilige. So, sag mal deinem Nachbarn mit deinem Namen, sag du, ich bin der Heilige sowieso. Sag mal deinem Nachbarn. Ich bin der Heilige Herbert. Ja, entweder bist du es oder nicht. Also du traust dich nicht. Okay, da sind wir jetzt genau bei dem Punkt 2 des Jobs des Heiligen Geistes. Er wird überzeugen von der Gerechtigkeit. Wir sind Gerechtfertigte selbst, wenn wir Fehler machen. Und gerechtfertigt heißt ja nicht, dass du nicht mehr sündigen würdest. Aber es heißt, wenn das passiert, dass du sündigst, 1. Johannes Kapitel 1, dann sollen wir unsere Sünde bekennen und das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Also zeigt es, dass Sünde möglich ist. Oder Jakobus, Gebet für die Kranken. Er sagt, wenn jemand krank ist, ruft er die Ältesten, die sollen ihn mit Öl salben. Wenn er Sünden begangen hat, soll er sie bekennen, dann wird ihm vergeben werden und dann betet für ihn und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken richten und der Herr wird den Kranken aufrichten. Ja, so. Also, verstehen. Es ist durchaus also möglich, obwohl wir gleich noch zu einem anderen Punkt da auch kommen. Also Gerechtigkeit, wenn wir jetzt also irgendetwas erleben, dass wir sagen, wir machen einen Fehler, jetzt bin ich nicht mehr Gottes Gerechtigkeit. Der Heilige Geist sagt, hör auf, du sprichst nicht die Wahrheit. Denn wir sind ein für alle Mal gerechtfertigt. Die Rechtfertigung verlassen wir nur dann, wenn wir Jesus aus unserem Leben tun und sagen, mit diesem Jesus will ich nicht mehr gehen. Dann hören wir auf, gerechtfertigt zu sein. Aber unsere Rechtfertigung basiert allein auf dem Werk Jesu Christi. Ganz allein. Und das müssen wir wissen. Du bist gerechtfertigt, selbst wenn du gerade total ärgerlich warst. Bist du immer noch ein Gerechtfertigter. Das ist ja nicht so, bist ja kein Kaninchen, das man mal im Stall rein mal raushilft. Jetzt bin ich wieder gerechtfertigt. Halleluja, wie schön. Aber jetzt bin ich es mal wieder nicht. Oh, jetzt bin ich es mal wieder doch. So anstrengend sowas. Jesus sagt, wir sind es dauerhaft. Er hat uns das geschenkt. Das ist ein Geschenk von ihm. So, wegen ihm. Und Gott sieht in uns immer seinen Sohn. Deshalb haben wir freien Zugang. Und er sagt sogar, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr Nöte habt, mit Dingen nicht fertig werdet und nicht mehr ein noch aus wisst oder selbst wenn du dir selber geschadet hast, wann immer irgendeine Not ist, dann komm schnell zum Thron der Gnade, hier erfährst du schnelle, rechtzeitige Hilfe. Hebräerbrief. Deshalb müssen wir die Schriften kennen, damit wir nicht belogen werden können. Ja, der Saul ist ja ganz abgefallen. Der hat die Gerechtigkeit wieder verlassen. Der hat wieder angefangen, Menschen zu dienen. Steht eindeutig da. Ja, er hat sich von Gott entfernt. Er hat letztlich Gott verlassen und hat auch nicht auf die Ratschläge des Propheten Samuel gehört. So, also der Heilige Geist, einmal bezeugt er uns, Römer 8, 16, der Geist bezeugt mit unserem Geist, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wir sind neu geboren und der Heilige Geist macht uns jetzt klar, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du gehörst jetzt zu ihm. Das bezeugt uns der Heilige Geist. 1. Johannes 3, 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same, also sein Gottesame, bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Starke Aussage, ne? Ist hier jemand aus Gott geboren heute Abend? Es gibt solche, okay. Da steht geschrieben, du kannst nicht mehr sündigen. Ja, jetzt reflektier das mal so ein bisschen. Der kann nicht sündigen. Das Wort kann nicht ist das Wort dynatai. Und kommt von dynamis und hier dynamai. Die Erklärung, dieses Wort ist innere Kraft, innere Fähigkeit. Zum Beispiel, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Da steht dynatai. Ich habe voll in mir eine innere Kraft, die mir ermöglicht, all das zu tun. So, was, die mich befähigt. Der kommt von Dynamis, ne? Dynamit, dieses Wort her. So, diese innewohnende Kraft und auch die neue Geburt, der Same, von dem er sagt, das, was jetzt in uns neu hineingekommen ist, wir sind von neuem geboren. Früher haben wir locker weggesündigt. Und jetzt, wenn wir vor eine Sündensituation kommen, dann steht in uns, nein, das sollte ich eigentlich nicht tun. Früher hat man gar kein Problem, das zu tun gehabt. So, früher hast du gelogen wie ein Besenbinder. Ja? Oder wenn ich daran denke, als ich gläubig wurde. Also davor, ich meine, ich war ein gottloser Mann, ich bin ein paar Mal vorbestraft, ein paar Mal im Gefängnis. Letztes Mal im Gefängnis habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Und also Lügen, Betrügen, Stehlen, das war je doller, umso besser. Ja, je erfolgreicher, umso besser. Habe sogar dabei gebetet, Herr, dass sie mich nicht, Gott, dass sie mich nicht erwischen. Ich war sogar den Herrn noch mit auf die Tour genommen. Ja, gucken. So, also auf jeden Fall, weißt du, und da war kein Problem zu lügen. Wenn das mein Vorteil war, habe ich gelogen. Aber dann wurde ich Christ, weißt du. Und dann kam ich nach meiner Gefängnisentlassung in meinen Job. Und meine Chefs haben gesagt, manchmal gab es Kunden, die waren so schwierig. Aber sagen, wenn der wieder anruft, Herr Erike, sagen Sie, wir sind nicht da. Und ich habe zu beiden gesagt, ich kann das nicht. Natürlich könnte ich das sagen. Aber in mir, als sie das sagten, Herr Erike, sagen Sie nicht da, war sofort in mir, geht nicht. Warum? Ich kann nicht sündigen. Ich hätte es tun können, aber ich müsste mich dann zwingen. Diese innere Kraft, die in mir ist, die müsste ich jetzt eigentlich überwinden, um wieder das zu tun, was ich ja eigentlich abgelegt habe. So, dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht, das ist gelogen. Und dann haben sie gesagt, Herr Erike, das ist eine Notlüge und eine Notlüge ist keine Lüge. So, cool, ne? Dann habe ich gesagt, okay, sage ich, wenn Sie das so sagen, dann würde ich ganz einfach sagen, dann ist mein Umgang mit Ihnen in Zukunft auch so geprägt, denn ich werde auch bei Ihnen Notlügen anwenden. Und so, nein, 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 haben sie gesagt. Bleiben Sie mal schön, wie Sie sind. Okay. Ja, okay. Und dann habe ich gesagt, aber wir können ja einen Weg suchen. Und ich vertraue auf den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und der Heilige Geist war bestimmt derjenige, der mir die Idee gab. Ich sage, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn diese gewissen Leute anrufen, ich kann einfach sagen, der Chef ist im Moment nicht zu sprechen. Das ist so. Ich sage, wenn wir sind, für diese Leute nicht zu sprechen. Okay, und dann sage ich, darauf kann ich mich einlassen. Mein Chef ist im Moment nicht zu sprechen, aber ich kann ihm eine Nachricht hinterlassen, dass er sie zurückruft, was er natürlich nicht tun würde, aber wie auch immer. Gut, aber das ist ja nicht mein Problem. Ja? Aber verstehe, wir suchen dann auch Wege, aber verstehe, ich kann nicht mehr lügen. Es geht nicht. Ich kann nicht lügen. Eine Notlüge ist auch eine Lüge. So. Und dieser Same, dieser neue Mensch, den wir in uns haben, der sagt, stopp, wir lügen nicht mehr, wir stehlen nicht mehr, wir betrügen nicht, wir sind jetzt in der Wahrheit, denn wir gehören zu dem, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir gehen jetzt einen geraden Weg, weißt du? Und das ist nichts Zwanghaftes. Ihr habt bestimmt schon diese Erfahrung gemacht, du stehst vor einer Situation und du weißt, wow, das wäre jetzt glatt verkehrt, wenn ich das jetzt so mache. Warum überlegst du das überhaupt so? Weil in dir dieser neue Mensch ist. Du bist von neuem geboren. Früher hast du ganz locker flockig das einfach gesagt und fertig, aus die Maus. So, und das hat sich verändert. Wir können nicht einfach so munter drauf lossündigen. Wenn wir aber das übergehen würden und immer wieder, jetzt würde ich doch anfangen zu lügen und jedes Mal, oh Mann. Und dann immer wieder, oh Mann. Dann sagt die Bibel, dann brandmarken wir unser Gewissen so sehr, dass wir hinterher wieder in das alte Fahrwasser zurückgehen und es uns nichts mehr ausmacht, wieder im alten Menschen zu leben. Da hatte ich vor 3, 4, 5 Wochen euch gezeigt, Paulus sagt, wenn wir dann wieder in diesen Lebensstil gehen, dann haben wir uns wieder in Feindschaft gegen Gott gesetzt. Ja, dann sind wir nicht mehr auf seiner Seite. So, dieser Heilige Geist also tut diese Dinge in uns. Also er wird überführen von der Sünde, nicht an mich zu glauben. Das Ziel verfehlt ihr deshalb im Leben, weil ihr Jesus nicht habt, nicht an ihn glaubt, ihn nicht aufnimmt. Ihr seid Gottes Gerechtigkeit. Wir müssen das. Und das ist ein ganz harter Job, den der Heilige Geist eigentlich mit uns hat. Wir kommen ihm immer wieder in die Quere und sagen, also jetzt, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Gottes Gerechtigkeit bin. Also so, wie ich mich gerade benehme, nee, also das kann, also wir sind, und der Heilige sagt, hey, du bist Gottes Gerechtigkeit nicht durch dein eigenes Werk. Er hat es in dir gemacht. Und jetzt natürlich bleiben wir dann auch da drin. Wenn wir nicht darin bleiben, können wir diese Dinge genauso auch wieder verlieren. Okay, also der Heilige sagt, du bist jetzt gerechtfertigt, nicht auf eigene Werke. Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit, weil ich gehe zum Vater, deshalb muss er es euch erklären. Und der Heilige Geist erklärt es. Und manchmal, bei manchen Leuten braucht er manchmal 10 Jahre und 20 Jahre und sie glauben es immer noch nicht, dass sie Gottes Gerechtigkeit sind. Kann ich wirklich sagen, ich spreche aus der Praxis. Es Leute immer wieder sagen, und ich gebe mir doch Mühe. Ich sage schon ein bisschen, wieder bist du bei deiner Mühe, ist ja fürchterlich. Ich sage, so ein Krampfleben würde ich aber auch nicht leben wollen. Ich lasse mich einfach bei Jesus fallen, ich lehne mich bei ihm an und sage, Jesus, du darfst alles in mir verändern, was immer du willst, du hast einen Blankoscheck für mein Leben. Drittens, der Heilige Geist wird überführen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn wir Menschen nicht sagen, zurück nochmal, dass sie durch Christus Gottes Gerechtigkeit sind, kann der Heilige Geist sie davon nicht überzeugen. Deshalb müssen wir solche Wahrheiten anderen weitergeben. Wir müssen sie verkündigen. Wenn wir es nicht sprechen, hat der Heilige Geist nichts. Der Heilige, wenn ich predige, kommt der Heilige Geist und versucht den Zuhörern, wo immer sie sind, klarzumachen, das, was er sagt, stimmt. Das, was er sagt, stimmt. Das, und dann macht er ratata, ratata und überzeugt, guck mal, aufgrund dieser Tatsache, dieser, und dann sagt der Mensch, aha, ja, jetzt bin ich überführt. Jetzt glaube ich es. Und jetzt bleibe ich dabei. Und dann müssen wir auch dabei bleiben. Drittens, dass der Fürst dieser Welt besiegt ist. Also der Teufel ist wirklich ein besiegter Teufel. Warum sagt Jesus so etwas? Ist das wichtig? Natürlich ist es wichtig, sonst würde Jesus das nicht so explizit gesagt haben. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Was hat diese Info mit deinem und meinem Leben zu tun? Wenn ich wirklich durch die Offenbarung des Heiligen Geistes verstanden habe, dass der Teufel besiegt ist, dann muss ich es mir nicht gefallen lassen, dass er mich belügt und betrügt. Ohne dieses Wissen, dass der Teufel besiegt ist, wird er mich mindestens lähmen, im schlimmsten Fall sogar vom Glauben abbringen. Und Jesus sagt, wir müssen, das gehört zu unserer Verkündigung, über den Teufel sprechen. Da war jetzt irgendwo eine Konferenz, ich glaube, da waren so an die 600 Leute auf dieser Konferenz. Und da ging es vor allem auch darum, oder man hat auch festgestellt, dass heute sehr viel über Gnade gesprochen wird, über Rechtfertigung, aber dass kaum einer noch über Teufel und Hölle spricht und Gericht. Es würde kaum noch gesprochen. So, und dann wurde er aber vorgehoben, Marita hat mir den Artikel gezeigt, wurde er vorgehoben, aber ein junger Pastor, ist einer unserer Pastoren im BFP, ein junger Pastor, der hat darüber gesprochen, dass es einmal ein Gericht gibt und dass es auch eine Hölle gibt. Das gehört zu unserer Verkündigung dazu. Es gehört absolut dazu, weil wie will der Heilige Geist in Menschen Glauben bewirken oder sie davon überzeugen, dass sie ohne Jesus einmal ins Gericht kommen, in die Hölle kommen, wenn wir es nicht verkündigen? Dann kann der Heilige Geist nicht überzeugen. Deshalb müssen wir auch über Gericht und über Hölle und über Teufel sprechen. Das Schlimme ist ja, dass der Großteil der Gläubigen, sie kennen ja den Teufel nicht. Die ersten Christen kannten den Teufel. Sie kannten die Arbeitsweise der Dämonen. Paulus sagt in einem seiner Briefe, die Arbeitsweise und die Gedanken des Teufels, Satans, sind uns ja nicht unbekannt. Für die meisten Leute ist es unbekannt. Ja, aber ich weiß, ich kenne Gott. Ich habe super Beziehung mit ihm. Aber ich kenne auch den Teufel, aber keine Beziehung mit ihm. Okay, aber ich kenne den Teufel. Ich weiß, wie er denkt, ich weiß, wie er arbeitet, ich weiß, welche Machenschaften er sich bedient. Ich weiß, was er tut, um Menschen in seinen Einflussbereich zu bringen oder schließlich zu Fall oder sogar umzubringen. Denn Jesus sagt, sein Ziel bei allem, was er tut, ist immer auch umbringen, dass ein Mensch zerstört wird, sein Leben ausgelöscht wird. So, und Jesus sagt, der Heilige Geist wird die Welt, Kosmos, die Menschen, die in diesem Weltsystem leben, überzeugen, dass der Fürst, unter dem sie jetzt in dieser Welt leben, dass dieser Fürst gerichtet ist, dass er besiegt ist. Er ist gerichtet. Aber wenn wir das nicht Menschen transportieren in Worten, kann der Heilige Geist sie davon nicht überzeugen. Und da leben wir in einer Gesellschaft wie diese, die sagt, den Teufel gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt das Böse allgemein, aber nicht mehr den Bösen. Aber die Bibel spricht von dem Bösen als der Person, als der Hauptverursacher in dieser Welt all des Übels. Und, und deshalb müssen wir sagen, es ist der Teufel, der dich zerstört in Pornografie. Es ist der Teufel, der dich zerstört, wenn du sexuell dich betätigst außerhalb einer Ehe, wie Gott es vorgesehen hat. Die Bibel sagt, wenn wir außerhalb der Ehe uns sexuell betätigen, am Schluss wird unser Körper daran zugrunde gehen, weil wir sind geschaffen, nicht so zu leben. Und wenn wir so leben, setzen wir einen Zerstörungsmechanismus in unserem Leib frei. Die Bibel sagt, dieser Mensch zerstört seinen Leib. Ja, wie auch immer, und dann, wir fangen an zu verrotten, heißt es an anderer Stelle. So, also wir müssen Wahrheiten verkündigen. Und wir müssen auch wissen, dass der Teufel Menschen da reinführen will, reinbringen will in diese Dinge, dass sie in all den Verkehrtheiten leben. Wir hatten das ja jetzt auch in unserem Kurs Porneia, der Begriff Porneia in der Bibel, da ist Homosexualität, Lesbisch drin, da ist alles drin. Alles, was jede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe ist in der Bibel Porneia. Und die Bibel sagt, Gott sagt, wer bewusst in Porneia lebt, in einer außerehelichen wird das Reich Gottes nicht erben. Wird er nicht erben, kann das Reich Gottes nicht erben. Und er kann die Dinge Gottes auch nicht sehen, weil wir dann einfach gefangen sind in diesem oder auch in diesem zerstörerischen Prozess leben. Nur so nebenbei. Und Jesus sagte in Johannes 12, 31, bevor er starb, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Adam und Eva hatten an Satan alles übertragen. Gott hatte Adam und Eva zu Herrschern über die Erde gesetzt, diesem ganzen Weltsystem. So, und dann kam Satan, hat sie so lange bezirzt und belogen und sollte Gott gesagt haben, Gott enthält euch nur was Gutes vor und so weiter und so fort. Schließlich glaubten sie und sie ließen sich auf Satan ein und übertrugen somit die Herrschaft, die Gott Adam und Eva gegeben hat über dieses Weltsystem, übertrugen sie an Satan. Seitdem ist er der Gott dieser Welt, also der Fürst dieser Welt, wie Jesus auch sagt. So, und Jesus sagt, der wird jetzt aus seiner Position rausgeworfen werden. Es ist seine Stunde gekommen, jetzt wird er besiegt. Und das später, wir sehen es im Korintherbrief und anderen, da heißt es, hätten die Fürsten und Gewalten, also hätte der Teufel gewusst, was passiert, wenn Jesus am Kreuz stirbt, sie hätten den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Satan hätte Jesus Tag und Nacht bewacht und gesagt, lass den bloß leben. Ja, aber, sorry, Arschkarte gezogen. Ja. Du weißt, wo die Arschkarte herkommt? Also früher gab es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und der Schiedsrichter hatte die gelbe Karte hier oben, die rote hier hinten am Gesäß. Und wenn dann jemand im Fußball die rote Karte bekam, dann hieß es immer die Arschkarte. Okay, daher kommt der Begriff. Okay, so. Heute, Farbfernsehen ist ja alles anders. Gut, so, dann Kolosser 2,15. Also Jesus hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet, völlig entmachtet. Völlig entmachtet, hat Serena sehr gut in Klammern hingeschrieben. Ja, ich habe das Konzept von Serena, ne? Toll, ne? Die solltet ihr behalten. Okay. So, also völlig entmachtet. Marita hatte mal vor längerer Zeit beim Lesen gesehen, sagt sie, Herbert, da steht ja gar nicht entwaffnet. Beim Bibelstudium, guck mal, da steht entmachtet. Sag ich, ja, wow. Weil wir haben immer gesagt, der Teufel ist entwaffnet, aber er ist entmachtet. Weil entwaffnet ist er nicht. Er hat nämlich eine ganz mächtige Waffe, der Teufel. Das ist sein Maul. Sein Maul. Mit dem kommt er, bezirzt dich, belügt dich, betrügt dich. Mit deinem Geschäft wird nichts, mit deiner Ehe wird nichts, und da wird nichts. Und du bist auch, guck mal, dich will ja keiner und du bist ja sowieso, du bist immer die letzte Nummer überall und im. So. Und dann sagen wir, ja, ich bin wirklich die Null. Ich bin immer der Letzte. Aus mir wird nichts. Der Teufel sagt, super, wie man meiner Predigt glaubt. Das nennt die Bibel Predigen. Der Teufel ist ein Verkündiger von Lüge. Und sogar ein Großteil der Christen glauben seinen Lügen und schwätzen das danach. Ja, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, ich werde nie was sein. Und dabei sagt die Schrift, ich vermag alles in dem, der mich mächtig gemacht hat. Der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Hallo? So, also, wie willst du ihm das Maul stopfen? Also du sollst jetzt nicht den ganzen Tag durch die Welt laufen und sagen, Halt's Maul. Halt's Maul, toll, halt's Maul, na, das bringt es, bist ja dauerbeschäftigt. Nein, nein. Weißt du, ich sagte ja mal vor, das ist schon ein paar Jahre her, und wir haben Anfechtungen, wir haben Angriffe in unserem Leben. Vor ein paar Jahren, morgens, wenn ich aufwachte, durch den ganzen Tag, abends, wenn ich mich ins Bett legte, es ging 6 Monate etwa, nonstop, 6 Monate, immer wieder meine Gedanken reingeschleudert. Du wirst sterben, du wirst sterben. Es ging 6 Monate, du wirst sterben. Weißt du, ich weiß ja, von wem es kommt, weil der Heilige Geist plaudert so nicht. So, ich weiß, von wem es kommt. So, also gehe ich her, bin ich hergegangen und jedes Mal, wenn die Stimme war, und das kannst du dir vorstellen, wie oft das am Tag war, so wirst du auch ein guter Lobpreiser übrigens, wenn du Anfechtungen hast, denn wenn es kam, du wirst sterben, sage ich, danke Herr, mein Leben ist in deiner Hand. So, du wirst sterben, oh Jesus, ich danke dir, ich werde leben und deine Werke verkündigen, ich bin so froh. Und du wirst sterben, das wird nicht geschehen. Es war einfach so, danke Jesus, denn ich bin geschützt bei dir. Du wirst sterben, oh wie gut, Herr, mit dir zu gehen. Ich bin ja so sicher bei dir. Ich habe einfach all diese, immer diese Negativattacke, habe ich immer positiv wie ein Dank zu Jesus gesprochen. Nach ungefähr 6 Monaten hörte das auf. Ja? So, jetzt schon ein paar Jahre her. Und das war massiv, das war wirklich massiv, sehr massiv. So, also wir haben diese Angriffe. Und ich hätte jetzt natürlicherweise, hätte ich ja hergehen können, oh, wer weiß, vielleicht ist ja mit mir irgendwas los. Ich glaube, ich muss mich mal untersuchen lassen. Ich muss mich mal checken lassen. Und dann vielleicht noch zum Psychologen gehen. Psychologen, hören Sie mal, ich habe dauernd die letzte Zeit immer muss ich denken, ich werde sterben. Was sagen Sie dazu? Oh, sagt er, da gibt es Seroquel, ich helfe Ihnen. Oder andere Mittelchen. Ja, das beruhigt sich dann wieder. Ne? Verstehe? Hey, wir wissen doch, von wem Anfechtung kommt. So arbeitet er. Epheserbrief sagt, die ganze Welt beeinflusst er in ihren Gedanken. Der Satan spricht in die Gedanken der Menschen und bringt sie dazu, das zu tun, was er möchte. Zum Beispiel auch bei Politikern, dass sie dann nicht gottgewollte und nicht von uns gewollte Politik durchbringen. Deshalb sagt die Bibel auch, sollen wir für die Politiker beten. Ganz klar, wir müssen für sie beten, denn dass sie unter den Einfluss der Segnungen Gottes kommen. Wenn der Teufel hat es auf sie abgesehen und wenn wir jetzt auch noch die fix und fertig machen, dann haben sie ja gar keine Hilfe mehr. So, deshalb beten wir für sie, wir beten für alle, die in Hoheit sind, selbst wenn sie nicht unserer Partei, die wir vielleicht wollen, angehören. 2. Korinther 2, also er hat nicht entwaffnet, entmachtet, weil er redet. Der Teufel ist nicht seit Jesus gekreuzigt, seitdem ist er nicht taubstumm. Nein, nein. Er war, und schaut mal an, in Pergamon, damals die ersten Christen, was schreibt Jesus an die Gemeinde in Pergamon? Ich weiß, dass da, wo du wohnst, der Thron Satans ist. Damals hatte Satan seinen irdischen Sitz in Pergamon. Und wir Deutschen, wir haben diesen Pergamon-Tempel abgebaut und in Berlin wieder aufgebaut. Ne? So gewissermaßen als Einladung, Teufel, willst du uns mal besuchen? Ne? Wie auch immer. Der ist da wieder aufgebaut. Ne? So, das ist, und die Leute lebten wirklich in so einem Umfeld. Und ich denke, manches Mal wenden wir zu viel Kraft auf im Bekämpfen von Negativen. Stattdessen sollten wir die gute Botschaft verkündigen. Weißt du, wenn irgendwas in der Gesellschaft los ist, dann meinen wir müssen dagegen protestieren. Ich bin da heute nicht mehr so der Meinung, dass wir überall protestieren müssen. Es gibt Dinge, wo ich protestiere, wo ich auch meine Unterschrift gebe, Citizen Go und so weiter. Also verschiedene Sachen, wo ich unterstütze, manche Sachen auch nicht. Aber wir müssen einfach denken, Paulus kommt nach Athen. Die ganze Stadt ist voller Götzen. Da hat er nicht gesagt, jetzt müssen wir erstmal alle Dämonen aus der Stadt vertreiben und dann baue ich eine Gemeinde. Nein, mittendrin hat er eine Gemeinde gebaut. Und er bewies, dieser Jesus ist stärker und mächtiger als alle eure Dämonenaltäre. Ohne da groß rumzukämpfen. Verstehst du? Wir beten. Unser Kampf besteht im Beten. Beten für die Menschen, aber nicht mit Transparenten dann durch die Gegend zu laufen, nieder mit der ISIS und sowas weiß ich. 2. Korinther 2,14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Kenntnis an jedem uns Ort durch uns offenbart. Ist doch stark. Gott sagt, hey, seine Erkenntnis, Gottes Gerechtigkeit, dass Jesus der einzige Weg auch ist, dass der Fürst dieser Welt besiegt ist. All das, wo wir hinkommen, soll diese Erkenntnis offenbar werden und dass Leute wissen, deshalb geht es mir. Der Teufel, der nervt mich also dauernd. Ich habe dauernd gedacht, das ist mein Mann. Ja. Ich hatte mal vor Jahren hatte ich mal ein Bild, da war ein sehr zerstrittenes Ehepaar Und die haben sich richtig also bekämpft. So. Und ich habe nur gedacht, was kann ich hier nur machen? Und während ich so bete und schaue, dann sehe ich, bei der Frau sitzt ein kleiner Dämon auf der Schulter und beim Mann auch. Und der eine Dämon, der sprach beim Mann immer was ins Ohr. Und was dieser Dämon dem Mann ins Ohr sprach, das donnerte er an seine Frau rüber. Und die Frau, der Dämon bei der Frau, redete in das Ohr und sie donnerte das zurück. Das heißt also, diese beiden Geister bedienten sich dieses Ehepaars, damit sie sich gegenseitig kaputt machen. Und sie hätten ganz einfach nur sagen, hey, ich werde den anderen höher achten als mich selbst. Weil, wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Ich will Frieden haben, also werde ich auch Frieden zu meinem Ehepartner bringen. Und diese Dämonen hätten gesagt, na, jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Dann gehen sie weg, wenn du nicht mehr dich darauf einlässt. So, und so arbeiten sie. Sie kommen und reden dir was ins Ohr. Oder, komm, du solltest nicht in diese Gemeinde gehen. Geh nicht in diese Gemeinde. Nein, nein, da solltest du nicht hingehen. Ja? So arbeiten sie. Bevor wir die Gemeinde in Michelstadt gegründet haben, da war bei Marei im Hauskreis war Lobpreisabend. Und da ging es auch darum, wir wollten Gemeinde jetzt dort bauen. Und ich bin abends da und ich will eigentlich mit den Leuten, es war tolle Anbetung, und ich will eigentlich mit den Leuten noch beten und sie segnen, gucken, ob Gott noch ein Wort für sie hat. Und während ich da so bin, höre ich ganz deutlich meinen Gedanken, eine Stimme, du gehörst hier nicht hin. Ja, ganz ehrlich, du gehörst hier nicht hin. Und ich habe im ersten Moment gedacht, der Herr ist wirklich gut. Denn ich hatte ein Problem, weil wir wollten die Gemeinde starten, es gab aber keinen Pastor da. Das hieß, ich sollte jeden Sonntagmorgen jetzt dort zum Predigen hin. Und wenn der Herr mir jetzt sagen würde, du gehörst hier nicht hin, wäre gar nicht so schlimm jetzt für mich gewesen. Dann hätte ich ja nicht hingemusst. Ne? So. Aber irgendwie war es mir doch komisch. Okay, ich habe gesagt, ich nehme das mal erstmal beiseite legen. Dann bin ich zu den Leuten gegangen. Ich sage, gibt es irgendwelche Probleme? Ich weiß nicht, was heute Abend mit mir los ist. Verschiedene, auf einmal. Ich sage, was ist los? Ja, während wir anbeten, kommt dauernd eine Stimme in meine Gedanken, du gehörst hier nicht hin. Ja. Dann bin ich zu einer anderen Person, haben wir gesagt, du gehörst hier natürlich hin. Bin ich zu einer anderen Person, ne? Ja, ich habe dauernd eine Stimme, du gehörst hier nicht hin. Dann hatte ich in die Runde gefragt, da waren es mehrere in dem Kreis, ja, wir hören dieselbe Stimme, die sagt, du gehörst hier nicht hin. So arbeitet Satan. Die Bibel sagt, glaubt nicht einem jeden Geist. Ne? Glaubt nicht einem jeden Geist. So arbeitet er, um Leute auch wegzubringen und zu entfernen. Und wir wissen, wie er arbeitet. Also wie der Teufel arbeitet, ist mir nicht unbekannt. Ich habe mich viel mit ihm befasst. Ja? Auch Bücher darüber gelesen, auch andere Leute, wie sie Erfahrungen gemacht haben, wie Dämonen und Satan arbeiten. Ist ganz sehr, sehr interessant. Okay, ich komme ins Finale. Also schau mal, wie du lebst. Niemand mag mich. Allerlei auch Minderwertigkeit. Diese Gedanken sind nicht von dir und sie sind auch nicht von Gott, sondern sie sind von Satan und von seinen Dämonen. Also eigentlich mit Satan haben du und ich direkt nie was zu tun. Wenn wir von Satan sprechen, wir haben mit Satan zu tun, eigentlich haben wir mit seinen Dämonen zu tun. Der Satan kann nicht allgegenwärtig sein. Er ist ein Engelwesen, ein geschaffenes Wesen. Er kann nicht allgegenwärtig sein. So, und der ist irgendwo in der Welt, wo er besonders Einfluss nehmen kann. Da tummelt er sich. Aber wir haben immer mit seinen Dämonen an sich zu tun in unserem Umfeld. Ne? Und Satan wird wahrscheinlich noch niemals Darmstadt betreten haben. Dafür gibt es für ihn wichtigere Orte, wo er seine Politik ausstreuen und fördern will. Aber wir müssen wissen, wie er arbeitet. Deshalb schau mal in der Bibel, was Jesus und die Apostel über ihn sagen. Und wie hat Jesus ihn besiegt? Den Feind, wenn er sprach, der Teufel hat ja auch mit zu Jesus gesprochen. Jesus hat immer die Wahrheit gesprochen. Er sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Der Teufel sagte, spring von der Zinne des Tempels. Er hat gesagt, er wird seinen Engeln befehlen. Sie werden kommen, die Engel werden ihre Hände unter dir halten und dann sanft wirst du runtergleiten. Und dann sagt Jesus, es steht aber auch geschrieben, du wirst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Du wirst ihn nicht auf die Probe stellen. Also Jesus hat immer mit dem Wort agiert. Immer. Satan, bete mich an. Und damit zeigte, als er bei der Versuchung, Satan sagte zu Jesus, wenn du niederfällst und mich anbetest, wenn du das tust, dann sagte, dann gebe ich dir die ganzen Reiche dieser Welt. Und er zeigte Jesus in einer Vision. Satan zeigt Jesus eine Vision. Und in dieser Vision zeigt er ihm alle Reiche dieser Welt, dieses Kosmos. Und Satan sagt, Jesus, das übertrage ich dir. Du musst nicht als Opferlamm kommen, du kriegst das, du musst nur niederfallen, mich anbeten und du kriegst alles zurück, was Adam und Eva mir verkauft haben. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, du wirst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er hat immer mit dem Wort agiert. Fang mal, deshalb musst du die Bibel kennen. Und weißt du, Satan mag nicht, wenn du die Bibel liest. Ja? Er mag es nicht, weil dann wirst du nämlich schlau. Sprüche 3 sagt, Leute, die die Bibel lesen, werden besonders klug. Ja? Willst du klug werden? Lies die Bibel. Wirst du sehr klug? Du kannst sogar klüger werden als deine Lehrer, steht geschrieben. Jesus als 12-Jähriger war klüger als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das heißt, er belehrte sie, er wusste mehr als sie. Mit 12 Jahren, so schriftgewandt war er. Aber hat er das im Himmel schon gelernt? Nein, er hat in den 12 Jahren, wie jeder andere Junge auch, auf sein Bar Mitzpa sich vorbereitet. Seine religiöse Mündigkeit hat er sich vorbereitet. Und da gab es welche, die haben wahrscheinlich ihr Pflichtteil gemacht. Und Jesus hat richtig in den Schriften geackert. Denn er konnte sich mit diesen erwachsenen Männern, die Schriftgelehrte waren, auseinandersetzen. Und ihnen sagen, was richtig und was falsch ist, als 12-Jähriger. So, wenn du schlau werden willst, lies die Bibel. Ja, irgendwo, ich glaube, Marita hat mir gesagt, wenn du willst, Albert Einstein, glaube ich, war das, hat das gesagt, wenn du willst, dass dein Kind klug wird, dann lies ihm Bücher vor. Wenn du willst, dass dein Kind sehr klug wird, dann lies ihm viele Bücher vor. Ja, so. Und das ist wichtig. Kinder, denen du Bücher vorlässt, die sind total gescheit, ja. Viel lesen ist gut. Aber wie viel mehr werden wir das Wort Gottes lesen? Weil das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam. Lies es und du wirst klug. Sprüche, du wirst voller Einsicht, voller Weisheit und klug. Aber weißt du, wir wollen ja meistens nach Jakobus. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Herr, ich brauche Weisheit. Und der Herr sagt, studiere mein Wort, dann bekommst du Weisheit. Weiche Satan! Herr, ich brauche Weisheit. Ja, studiere mein Wort. Ha, weg mit dir! Warum? Ich soll lesen? Das kann nur der Feind sein. Nein, ist der Herr. Der Herr sagt, lies mein Wort und dann bist du klug. Bist du klug? Okay? Gott ist so gut zu uns. Verstehst du? Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und dass der Fürst dieser Welt gericht, dass der Fürst gerichtet ist. Das heißt, wir müssen diese Worte predigen und sprechen, sonst hat der Heilige Geist nichts, was er nehmen kann, um zu überzeugen. Wir überzeugen und der Heilige Geist geht in den Geist der Leute und überzeugt sie. Deshalb müssen wir alle Wahrheiten sprechen. Und das ist der Hauptjob des Heiligen Geistes. Halleluja. Und nun preisen wir den Herrn noch ein bisschen, nicht wahr? Und du musst wissen, dieser Heilige Geist ist ständiger Begleiter. Wo immer wir sind. Ich hab ja hier bei uns diesen Begriff gesagt, ich bin immer online. Ich bin immer online. Ich bin ständig online, dass ich im Gespräch mit ihm auch bin. Und heute... Als wir nach Hause kamen, Marita und ich, heute Mittag von der Gemeinde, ich aus Michelstadt und sie aus Darmstadt hier, dann war dann Parzani dann drin. Und Parzani hat dann gesagt, ja, über die Beziehung mit Gott, die wir haben. Und der Parzani sagt, wisst ihr Leute, ich bin einfach immer online. Ja, es ist gut, wir sind einfach online. Immer so. Und hab Gemeinschaft mit ihm. Er ist mit uns, er ist immer mit uns, im Auto, unter der Dusche, wo immer wir sind. Der Heilige Geist ist immer da. Toll, super.